Startup and Fly ist etwas, was viele von uns in diesen Tagen der Bewegungsbeschränkung wegen des Coronavirus nur allzu gerne machen würden. Startup and Fly ist auch ein Wettbewerb der IHK zu Neubrandenburg, mit dem besondere Gründerinnen oder Unternehmerinnen gefunden werden sollen und natürlich auch geehrt werden sollen. Ich habe dazu mit Grit Gehlen von der IHK zu Neubrandenburg gesprochen. Wer, wieso, weshalb, warum an diesem speziellen Wettbewerb für Gründerinnen und Unternehmerinnen im nordöstlichen Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen kann. Damit es richtig losgeht mit dem Abheben und Fliegen, speziell für Frauen in der Wirtschaft. Außerdem habe ich für den zweiten Teil unseres Starthilfe-Podcasts mit einer Netzwerkerin aus der Seenplatte gesprochen, nämlich mit Judith Kenk. Judith, die selbst Gründerin ist, hat etwas geschafft, was viele für schwierig hielten oder für fast unmöglich. Sie hat innerhalb kürzester Zeit ganz viele Geschäftsleute, Dienstleister, Gründerinnen und Gründer zusammengebracht, um gemeinsam und Hand in Hand etwas für die Region, in der sie leben und arbeiten, zu tun. Doch zuerst hören wir Grit Gehlen von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, wie Frauen ermutigt werden sollen, sich selbstständig zu machen. Denn die IHK Neubrandenburg startete genau zum 8. März, zum Internationalen Frauentag, ihren Gründerinnenwettbewerb Startup and Fly. Grit Gehlen von der IHK Neubrandenburg.
Hallo.
Hallo. Ihr habt vor einigen Wochen bereits einen Gründerinnenwettbewerb speziell für euren Kammerbezirk ausgerufen. Wie ist das entstanden? Warum gerade ein Gründerinnenwettbewerb?
Na, wir haben überlegt, wie können wir mehr Frauen ermutigen, sich selbstständig zu machen. Nach wie vor ist es ja bundesweit und auch bei uns im IHK-Bezirk so, dass doch ein ganzer Schwung mehr Männer sich selbstständig machen als Frauen. Und da haben wir überlegt, wie können wir Frauen ermutigen, diesen Schritt zu wagen? Und mit dem Gründerinnenwettbewerb ist es ja eigentlich die Chance, andere Frauen auf erfolgreiche Unternehmerinnen aufmerksam zu machen, indem wir sie bei dem Wettbewerb vorstellen und auszeichnen.
Habt ihr schon eine Resonanz bekommen? Das läuft ja schon eine Weile.
Nun ist ja das Dumme, dass Corona dazwischen gekommen ist. Und dadurch geht dieser Gründerinnenwettbewerb, der am 8. März gestartet ist, ein bisschen unter. Aber wir halten ihn ordentlich am Laufen. Es gibt eine Handvoll Bewerbungen mittlerweile. Und normalerweise sollte der Wettbewerb am 8. Mai enden, also der Bewerbungszeitraum. Wir überlegen derzeit, ob wir vielleicht noch 4 Wochen ranhängen.
Mhm. Welche Zugangsvoraussetzungen muss ich denn als Gründerin mitbringen, um daran teilnehmen zu können?
Also das Wichtigste ist, ich muss als Gründerin im IHK-Bezirk, also bei der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern, Kundin sein, Mitglied sein. Gegründet haben muss ich zwischen dem 1. Januar 2015 und 8. März 2019. Und es ist so, wir suchen eine Unternehmerin, die ein bisschen mutig ist, vielleicht eine besondere Idee hatte. Vielleicht stand sie auch schon mal vor dem Aus und musste sich mit einer ganz anderen Idee neu profilieren. Das sind so Geschichten, die wir suchen. Also wir haben es wirklich runtergebrochen. Es geht nicht nach Umsatz, es geht nicht nach Mitarbeiterzahl. Das sind sicherlich auch wichtige Kriterien, aber nicht die Hauptkriterien.
Könnte sich denn auch jemand, der selbstständig ist, der jetzt nicht unbedingt IHK-Mitglied sein muss, auch bewerben oder geht das gar nicht?
Nein, leider nicht. Also die 25.000 Mitgliedsunternehmen bei uns zahlen ja einen IHK-Beitrag und aus diesem Beitrag wird ja auch der Wettbewerb bezahlt nachher. 3.000 Euro gibt es ja zu gewinnen und deswegen haben wir gesagt, dann ist es auch für IHK-Unternehmerinnen.
Ihr habt ja hier in Neubrandenburg schon eine ganze Menge nennenswerter Unternehmerinnen. Frau Klausum, die glaube ich auch zu eurem Bestand gehört, Jawohl. Die ist ja gerade Unternehmerin oder Frau des Jahres geworden sogar in Mecklenburg-Vorpommern. Wer fällt denn dir noch so ein, wer hier herausragend ist und wirklich Hervorragendes im Wirtschaftsleben als Frau leistet?
Mein Gott, das ist eine schwere Frage, weil wenn ich jetzt 3 Namen nenne, sind 3 andere Unternehmerinnen mächtig enttäuscht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Fakt ist, es gibt deutlich mehr Unternehmer, große Unternehmer bei uns in der IHK-Region als Unternehmerinnen. Und Frau Klausum aus Nevering sicherlich ist eine Vorzeigeunternehmerin, aber mir fällt auch ein, Verena Drews mit Honigsägen zum Beispiel. Die hat sich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren selbstständig gemacht mit einem kleinen Automaten und da verkauft sie ja Marmeladen, Gelees und kleine Suppen drin. Finde ich großartig, wie die Frau durchhält. Die ist doch ein paar Mal hingefallen, zum Beispiel. Ich erinnere mich aber auch, die du ja interviewt hast, Judith Kenk. Also finde ich, ist sie ja wiedergekommen aus der Ferne, zurück in ihre alte Heimat, hat was auf die Beine gestellt, hat auch einige schwierige Zeiten erlebt und hat doch ein großartiges Netzwerk noch neben ihrer Unternehmerinnen schafft oder ihrem Unternehmerinnen-Dasein aufgebaut, muss man auch mal ganz klar sagen. Also es gibt viele großartige Unternehmerinnen. Ich würde jetzt niemanden in den Vordergrund stellen wollen.
Mhm. Aber leider gibt es keine genauen Zahlen, wie viele Frauen gründen. Oder habt ihr jetzt für den Kammerbereich zumindest eine Zahl? Ne?
Also wir haben für uns jetzt mal ein bisschen recherchiert. Das ist immer schwierig, ne? Weil die KfW hat ja auch andere Zahlen als zum Beispiel das Statistische Bundesamt, Destatis abgekürzt. Also wir haben für uns mal Zahlen recherchiert für das Interview natürlich heute. Da haben wir schon erstmal festgestellt, oder das wissen wir, glaube ich, auch schon immer, die meisten Frauen machen sich im Dienstleistungsbereich und im Handel selbstständig. Mhm. Und zum Beispiel gab es 2014 insgesamt bei uns in der IHK-Kammerregion rund 2000 Unternehmensgründungen, von denen nur 600 durch Frauen durchgeführt wurden. Also es waren deutlich weniger als Männer. Hat sich aber 2019 ein bisschen gewandelt. Es sind nämlich insgesamt 1163 Männer, die sich im letzten Jahr selbstständig gemacht haben. Und es sind über 600 Frauen darunter. Mhm. Also prozentual sind es ein paar mehr Frauen, die sich getraut haben, als es noch vor 4-5 Jahren war.
Naja, ich habe die Zahlen es gab im Herbst einen Female Founder Monitor vom Deutschen Startup-Verband. Der umfasst aber eben nur wirklich klassische Startups, die ja eine feste Definition haben. Und da ist der Anteil sehr gering, also unter 20%, glaube ich, was weibliche Startup-Gründerinnen angeht. Aber die sind eben nicht wirklich übertragbar auf Mecklenburg-Vorpommern, weil...
Das ist sehr speziell, ne?
Wir rechnen ja zum Gründer oder zur Gründerin wirklich jeden, der ein Handwerk aufmacht oder übernimmt, der im Dienstleistungssektor unterwegs ist, im Tourismus unterwegs ist, der im Kreativbereich unterwegs ist. Das sind ja alles für uns, der oder die, sind ja alles für uns Gründerinnen und Gründer. Und nicht nur die jetzt irgendwo in einem innovativen Startup ihren Neustart vornehmen. Insofern ist es schwierig, da eine valide Aussage zu treffen. Richtig, aber ich glaube, Frauen sind im Kommen.
Da bin ich ganz sicher.
Und ich glaube auch, dass es hier im Land eine ganz spezielle Gruppe gibt, nämlich junge Frauen, die irgendwann, wenn sie Ausbildung und ihre ersten Schritte im Berufsleben hinter sich haben, zurückkehren zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern und dann hier manchmal auch aus Mangel an anderen Gelegenheiten gründen und sich selbstständig machen. Und das finde ich eigentlich total unterstützenswert. Und ich hoffe auch, dass ich die eine oder andere aus dieser Gruppe vielleicht für euren Wettbewerb bewirbt und dann
ich hoffe das auch sehr.
Da eine Öffentlichkeit bekommt. Mhm.
Weil also der Wettbewerb ist ja auch die Chance, auf seinen Businessplan, auf seine Idee mal Feedback zu bekommen von einer hochkarätigen Jury aus der Wirtschaft.
Mhm. Und das Zweite ist, was ich auch als persönliche Erfahrung jetzt sagen würde, es ist ja ohnehin so, dass unsere Gründungen in Mecklenburg-Vorpommern ziemlich robust sind und auf lange Zeit angelegt sind, auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Und da kommen auch wieder Frauen ins Spiel, die generell jetzt auch beim Startup Monitor zum Beispiel ist das festgestellt worden, durchaus nachhaltiger und langfristiger gründen. Die wollen wirklich sich eine Existenz aufbauen. Männer sind da manchmal doch mehr so nach Gewinn orientiert und schneller Wachstum, schneller Reichtum und so weiter und so fort.
Das ist auch was ich ganz oft höre. Wir haben ja einmal im Monat den Stammtisch gemeinsam Netzwerken. Da sind ja auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen immer zu Gast. Nicht nur, wir haben auch Personaler, wir haben auch Pressesprecher, wir haben auch Ausbildungsverantwortliche, die kommen. Aber das fällt mir auch immer wieder auf. Und ich habe ja auch viele Jahre bei Gründer am V gearbeitet, habe ich ja auch viele Interviews geführt. Da ist mir auch immer aufgefallen, Männer denken gewinnorientiert, ganz deutlich. Frauen, obwohl ich das nicht so toll finde, sagen gerne, es geht mir nicht ums Geld verdienen. Ich will meine Idee umsetzen. Wo ich manchmal dann doch so denke und auch öfter mal gesagt habe, doch, es geht auch ums Geld verdienen. Sie müssen erfolgreich sein, schaffen Sie Arbeitsplätze.
Aber das mit der Idee umsetzen hat zum Beispiel Judith mir im Interview gesagt, dass sie eben auch aus dem Grund gegründet hat, weil sie ihre eigene Chefin sein wollte und nicht mehr nach der Pfeife von irgendwelchen anderen Leuten tanzen wollte und da ihr eigenes Ding durchziehen wollte.
Glaube ich.
Gab es irgendwie einen speziellen Impuls für dich, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig?
Ich glaube, den Impuls haben viele, die sich selbstständig machen, nämlich die Geschichte davor. Wie habe ich gearbeitet, mit wem habe ich gearbeitet, was habe ich für Aufgaben gehabt und wie war die Wertschätzung? Und auch ich war damit in den Jahren zuvor nicht wirklich zufrieden. Mhm. Und da habe ich gedacht, so, jetzt werde ich meine eigene Frau sozusagen, statt mein eigener Herr und mache das so, wie ich das für richtig halte.
Weißt du, was heute für ein Tag ist?
Heute ist Dienstag.
Ja, das stimmt. Heute ist der Equal Pay Day.
Ah, okay. Ach, das ist heute. Ja, ich habe gelesen, dass es jetzt irgendwann ist, aber heute, okay.
Also du weißt, was das für ein Tag ist.
Ich nehme an, ich denke, dass es darum geht, dass Männer und Frauen hoffentlich endlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen, ne? Die gleiche Wertschätzung.
Ja, ja. Ich habe vorhin noch kurz gelesen, interessanterweise ist es im Osten Deutschlands ein bisschen günstiger als im Westen. Also dieses Verhältnis zwischen Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen. Also die Frauen in Ostdeutschland sind offensichtlich da schon ein kleines bisschen besser gestellt, aber ich denke, das hängt auch ein bisschen mit der Historie zusammen.
Genau, der eigene Drive, ne?
Unsere Mütter, die waren halt eben immer im Arbeitsleben verankert, ne? Die meisten zumindest. Also meine ja.
Meine auch.
Meine hat 3 Kinder gekriegt und ist ja, immer arbeiten gegangen.
Ja, meine auch. Genau.
Also für uns ist das ein bisschen selbstverständlicher als vielleicht in den alten Bundesländern vermutlich. Wie ist es? Hast du das irgendwie wahrgenommen, reflektiert, als du gegründet hast oder überhaupt in deiner Selbstständigkeitsphase? Hast du an irgendwelchen Stellen das Gefühl gehabt, jetzt wäre ich irgendwie als Frau gesehen und auch so behandelt und anders behandelt? Muss ja nicht unbedingt schlechter sein, aber oder ist dir das nie irgendwie in den Sinn gekommen, dass es da Unterschiede geben könnte zwischen Gründerinnen und Gründern?
Also ich habe selber keinen Unterschied festgestellt, aber ich bin auch jemand, der nicht alles und jeden analysiert ständig. Also ich lasse die Sachen noch einfach mal laufen und mache dann das, was ich für richtig halte. Also vielleicht gibt es da Unterschiede, aber ich habe das nicht bemerkt. Ich denke, das ist eher die Unsicherheit am Anfang, dass man einfach frisch gegründet hat und denkt, man weiß eigentlich immer nicht genug. Aber für den Kunden ist man der Experte, Punkt.
Ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass es in Mecklenburg-Vorpommern besonders oft Gründerinnen gibt. Das sind junge Frauen, so wie du, die irgendwann nach der Ausbildung, nach der Schule in die weite Welt gegangen sind, studiert haben, meistens auch eine Zeit lang irgendwo in der weiten Welt gearbeitet haben, in Werbeagenturen, in großen Unternehmen, in weiß ich nicht was. Und irgendwann dann aber aus verschiedensten, meist persönlichen Gründen, familiären Gründen zurückgekommen sind und dann hier angekommen sind in Mecklenburg-Vorpommern und plötzlich keinen Job ihrer Qualifikation entsprechend gefunden haben in unserem Bundesland. Würdest du dem zustimmen, dass das so ist?
Na, du bist ja gut informiert. Bei mir war es ja genauso. Ich bin hier zurückgekommen nach 11 Jahren Süddeutschland, habe aber übrigens noch in MV studiert, also habe mein Wissen noch hier aufgabeln können sozusagen und habe dann aber gar nicht versucht, hier eine Anstellung zu finden. Und dann sind wir, mein jetziger Mann und ich, dann gleich nach Süddeutschland gegangen und haben wir dann 11 Jahre gearbeitet und dann bin ich zurückgekommen oder wir sind zurückgekommen. Und dann war schon die Frage, was macht man denn jetzt in MV in einer relativ kleinteiligen Wirtschaftsstruktur mit einem Marketingabschluss? Ne, das war dann schon schwierig und habe ich erstmal eine Weiterbildung machen dürfen oder eine Spezialisierung. Und ja, dann ist es aber auch schwierig, immer noch als Vollzeitkraft für eine Firma jetzt nur Marketing oder Social Media zu machen. Und daraufhin war dann das Thema Gründung auf dem Plan. Ich habe gesehen, dass es hier eigentlich noch gar nicht so viele Präsenzen im Bereich Social Media gibt. Also nicht, dass es nicht genug Experten gibt, sondern auch das Thema noch gar nicht so diesen Rang hatte wie in anderen Regionen. Und da habe ich gedacht, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Das ist ja gerade im ländlichen Bereich durchaus eine ganz große Chance, da auf sich aufmerksam zu machen. Und dann habe ich auch gegründet.
Hatte die Familie, deine familiäre Situation, hat die eine Rolle gespielt?
Nein, also bei der Entscheidung eher gegenteilig. Also ich glaube, wenn man Familie hat, Kinder, dann überlegt man noch 2-3 Mal öfter, ob man das wirklich macht oder nicht.
Ich höre ja immer wieder so aus der politischen Richtung, es sind ja im Augenblick nicht so viele Leute, die bereit sind zu gründen, weil der Arbeitsmarkt so gut ist. Nun kann sich im Augenblick ja alles von heute auf sofort ändern durch diese Krisensituation, in der wir uns gesellschaftlich gerade jetzt in diesem Augenblick befinden. Aber trotz alledem ist das immer wieder gesagt worden, dass die jungen Leute einfach keinen Grund haben zu gründen, weil eben jeder, der eine gute Ausbildung hat, im Prinzip in einen sozialversicherungspflichtigen Job kommen kann. Hast du dich ja anders entschieden und du hast ja schon angefangen zu sagen, welche Gründe es dafür gab zu gründen. Können wir das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen? Also du hast in der Festanstellung das Gefühl gehabt, dass du vielleicht nicht deine eigenen Ideen so durchsetzen kannst, wie du das gern möchtest, oder?
Genau, und oft auch nicht unter der Führung, wie man das gerne hätte. Also was heute unter Führung verstanden wird oder was die Menschen erwarten, ist nicht mehr das, was vor 20, 30 Jahren unter Führung verstanden wurde, nämlich zum Teil totale Kontrolle, das Widerrufen von Entscheidungen, man hat keine Strategie. Das sind so viele auch Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man sich einfach nicht ganz gut aufgehoben fühlt in manchen Teams.
Und du hast dann aber, also Katja hat das zum Beispiel erzählt, sie hat genau in der Phase sich mit dem Gründungsgedanken sehr intensiv beschäftigt, als ihre Tochter unterwegs war. Wie war das bei dir? Du hast zwei Kinder?
Ja, das stimmt. Doch das sage ich auch zu vielen, dass diese Elternzeit ja eine gewisse Auszeit ist. Man bekommt neue Prioritäten. Also man hat sie sich ja hoffentlich selber gesetzt. Also man hat neue Prioritäten in seinem Leben und denkt, Mensch, ist das, wie ich das bisher gemacht habe, eigentlich alles so gut? Macht dich das eigentlich glücklich? Doch das war bei mir auch schon so. Und das war so diese Auszeit, wie ich es auch bei vielen anderen mitbekommen habe, die dann auch danach nicht zwingend selbstständig werden, aber sich einen anderen Job suchen. Mhm. Und meine Rückkehr in den Job nach dem zweiten Kind war dann auch so gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann bin ich schon so ein bisschen in die Marketing-Schiene gegangen. Aber wie gesagt, das war auch noch nicht das, was ich mir hundertprozentig vorgestellt habe. Und dann kam ja dieser Umzug und irgendwie sollte das alles so sein. Ne? Mhm. Dieser Einstieg wieder in das Berufsleben dauerhaft und der Umzug und dann auch sagen, wie geht's jetzt weiter? Und dann dieses Land MV. Ne? Ich habe das schon mehrfach gesagt, was hier gerade los ist, das ist einfach toll. Und wer sich da nicht mitreißen lässt, der muss dringend die Augen aufmachen. Also hier geht wirklich eine ganze Menge. Und auch an entscheidenden Stellen sitzen Menschen, die wirklich große Lust haben, hier was zu bewegen. Und das macht einfach auch Freude.
Aber wir können so festhalten, die beiden Impulse in deiner Biografie waren im Grunde genommen die Rückkehr nach MV und die Familiengründung.
Die beiden Impulse für den Moment, also für den Moment, aber unbedingt auch die Umstände davor, was Aufgaben angeht, was Führung angeht, was auch andere Details angeht, die einfach noch nicht so zufriedenstellend waren. Ne? Und da hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man macht so weiter oder man sagt, so, jetzt muss was passieren oder ich möchte, dass jetzt was passiert und ich möchte das jetzt in die Hand nehmen und ändern.
Wenn das nicht zu persönlich ist, wie hat dein Mann reagiert, als du ihm gesagt hast, ich will selbstständig werden?
Mein Mann ist sehr sicherheitsliebend und er hat gesagt, jetzt muss ich gerade überlegen, so sinngemäß, er findet das nicht gut, aber er unterstützt mich.
Und das hat er dann auch getan?
Ja.
In welcher Form? Kann man das sagen?
Nein, das sind alltägliche Dinge. Also wenn es immer um die Kinder geht oder ne, wenn man mal sagt, du, ich habe ja mal eine Steuerfrage und du bist doch so gut da drin. Und dann hat er sich auch da reingelesen und hat mir dann geholfen, ne, bei Kleinigkeiten. Also das ist schon ganz gut gewesen.
Aber ihr wart im Grunde genommen schon von Anbeginn ein gleichberechtigtes Paar. So was Familienleben und Hausarbeit und so weiter angeht.
Na, ein bisschen klassisch ist das bei uns schon auch, das kann man schon auch sagen.
Ne? Naja, gut, meine Frau schimpft auch immer, wenn sie zweimal hintereinander die Wohnung sauber machen muss, an zwei Wochen hintereinander und sagt dann immer, du machst ja nie was. Aber ich sehe es trotzdem eigentlich durchaus in einem Wechselspiel. Also wer halt eben Zeit macht, der macht das, was gemacht werden muss.
Genau, oder wenn man mal sagt, Mensch, ich schaffe das hier heute nicht, kannst du damit anfassen, dann ist er der Letzte, der irgendwie sagt, nee, mach ich jetzt nicht, ist mir zu fein oder so. Ne? Nee, der packt schon überall an.
Aber es gibt keine, also es gibt sicherlich Tätigkeiten, die der eine ein bisschen besser kann als der andere. Also ich muss zum Beispiel bügeln. Zu Hause. Ich darf dafür auch nicht an den Waschautomaten, weil meine Frau der Meinung ist, ich beherrsche das technisch nicht.
Ach, das würde bei uns auch gut passen.
Gut, dann hast du gegründet im Social-Media-Bereich. Du hast dir gedacht, es gibt hier viele Einzelkämpfer, viele kleine Unternehmen, die In diesem Bereich, also neue Medien, Marketing, Werbung in den neuen Medien, über die neuen Kanäle, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, Unterstützung brauchen in Mecklenburg-Vorpommern. Das war deine Gründungsidee,
ja? Ja, auf jeden Fall.
Und wie ist das angekommen?
Na, aller Anfang ist auf jeden Fall schwer, ne? Also, was ich gemerkt habe, was auch andere gesagt haben, jetzt biete mal eine Kernkompetenz an, der Rest findet sich schon von alleine. Da war ich total überrascht, das sage ich auch heute immer noch. Konzentriere dich auf eine Sache, die Kunden erfragen alleine, was du rundherum noch liefern könntest. Also habe ich dann auch gerne mal Texte geliefert, was natürlich bei Social Media auch eine große Rolle spielt. Bin ja auch Online-Redakteurin und habe dann auch für die Homepage grundlegende Suchmaschinenoptimierungstipps gegeben oder habe dann da geholfen, das umzusetzen.
Und dann hast du hier in deiner mehr oder weniger unmittelbaren Umgebung halt kleine Geschäftsleute, Hotels und so weiter gefunden, die deine Hilfe nötig hatten, in Anspruch genommen haben.
Ja, genau.
Aber das ging ja dann relativ rasant in einen viel größeren Sinnzusammenhang.
Ja, also ne? Erzähl mal ein bisschen. Entgleist die ganze Sache, ne?
Naja, ich muss sagen, ich war total fasziniert, mit welcher Rasanz das eigentlich vor sich ging, worüber wir jetzt sprechen wollen, nämlich die Gründung des
Netzwerkseelenflatter.
Ja. Ihr habt euch irgendwie mal mehr oder weniger zu einer Art offenen Abend getroffen?
So ähnlich könnte man das sagen. Ich habe rumgefragt, Mensch, jetzt bin ich hier Gründerin, habe keinen, mit dem ich mal was besprechen kann, wo man auch mal vielleicht was fragen kann, ohne gleich eine Rechnung dafür zu kriegen. Da einfach so ein Austausch auch mit Gründern und Unternehmern. Und alles, was es gab, war nicht das, was ich wollte. Und dann ja, habe ich es einfach gemacht und habe das meinem Kollegen erzählt. Ich habe ja zu der Zeit auch ein paar Stunden für die Inselstadt Meiche Stadtmarketing gemacht. Und habe das meinem Kollegen in der Wirtschaftsförderung erzählt und habe gesagt, Mensch, wir haben ja kein Geld und wir sind ja auch nichts und ich würde das einfach gerne mal probieren. Hat er gesagt, ja, dann kriegst du unseren kleinen Rathaussaal und dann, das läuft, das machen wir. Und habe ich gesagt, ja, müssen wir doch aber doch den Bürgermeister fragen. Und der gesagt, ne, da brauchst du den Bürgermeister nicht fragen, ich kümmere mich um alles. Und nächsten Tag hatte ich wirklich eine E-Mail vom Bürgermeister von der Inselstadt Meichow. Frau Kenk, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Raum da nutzen würden, ihn gerne zur Verfügung stellen. Und dann haben wir wirklich Ende Mai 2017 angefangen, ich glaube, mit einer Handvoll Leute uns vorzustellen. Und allein das hat irgendwie schon 2 Stunden gedauert.
Kannst du dich erinnern, wie die Frauenquote war?
Sehr hoch, sehr hoch.
Habe ich mir gedacht, weil gerade, glaube ich, im Tourismus, im Dienstleistungsbereich, so im auch im selbstständigen Bereich, der Frauenanteil doch relativ hoch ist.
Ja, ich müsste jetzt mal eine Analyse machen, aber ich meine, bei der letzten Analyse Ende letzten Jahres waren es knapp mehr Frauen als Männer. Aber das müsste ich nochmal genau anschauen.
Mhm. Na, ich war ja auch ein paar Mal bei euren Netzwerktreffen und ich hatte immer den Eindruck, dass der Frauenanteil überwiegt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch den Eindruck, dass die Diskussionsfreude und die Wissbegier bei den Gründerinnen oder bei den Geschäftsfrauen schon ein bisschen größer war als bei den Männern. Hast du auch diesen Eindruck gewonnen? Also das Wollen, Wissen aufzunehmen.
Genau. Frauen werden ja gemeinhin auch gerne mal als Zicken oder als Ellbogen,
gegeneinander. Ich wollte jetzt sagen neugierig. Aber okay.
Ja, neugierig, aber auch oft unvoreingenommen neugierig. Und das ist ja gut, das brauchst du ja zum Netzwerken. Wenn du das nicht hättest, dann würde das keinen Sinn machen. Ne? Mhm. Wenn du da hingehst und sagst, hey, ich bin hier die und die und dann gehst du wie tschüss, ich bin weg, dann hat es dir letztendlich nicht so viel gebracht. Ne? Aber da zu fragen und sich für den anderen zu interessieren, ne, wer fragt, der führt, da hat man auf jeden Fall einen Mehrwert aus diesen Treffen.
Ich finde es spannend, dass gab im vergangenen Herbst so eine Female Founder Monitor vom Deutschen Startup-Verband, wo also speziell Startup-Gründerinnen, aber diese klassischen Startups sind damit gemeint gewesen, befragt worden sind, wie sie gegründet haben, wieso, weshalb, warum, welche Schwierigkeiten und so weiter. Also alles, was wir eigentlich in dem Podcast auch behandeln wollen. Und da ist erstaunlicherweise für mich rausgekommen, dass Frauen nicht so gut netzwerken können wie Männer. Bei euch habe ich genau den gegenteiligen Eindruck. Also ich glaube, bei den Einzelkämpferinnen, Freiberuflerinnen und so weiter ist der Gedanke zum Netzwerken und die Bereitschaft zum Netzwerken, finde ich, viel größer als bei den Männern in den gleichen Branchen oder in den gleichen Wirtschaftsbereichen.
Ja, also überrascht mich auch. Ich würde auch sagen, dass das eher andersrum ist, das Bild in der Realität.
Naja, ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass die also wirklich in der Innovationswirtschaft sozusagen unterwegs waren, in den Startups in Berlin und in Hamburg und so weiter.
Richtung Ideenklau vielleicht, ja?
Ja, aber auch diese es gibt ja immer wieder Diskussionen in der Wirtschaft, in den DAX-Unternehmen, dass da eben zu wenig Frauen in den Führungsetagen sind und dass sich eben in diesem Bereich der Start-up-Szene in den Großstädten, in den Ballungsräumen eben diese Männergesellschaften dann doch stärker durchsetzen, auch in dem Bereich Start-ups. Mhm. Spannend fand ich eben auch, dass dort auf dieser Pressekonferenz zu der Veröffentlichung dieses Monitors Gründerinnen aufgestanden sind und Geschichten erzählt haben, die ich sehr bedenklich fand. Eine zum Beispiel, die gesagt hat, dass sie die Förderung, die sie während ihrer Babyzeit bekommen hat, zurückzahlen sollte, weil ihr Unternehmen in der Zeit Gewinne gemacht hat. Mhm. Wo sich natürlich die Frage daraus ergibt, würde jemand auf die Idee kommen, einem Mann sowas anzutragen, also wenn er Vater wird und vielleicht auch die Elternzeit nimmt, ihm hinterher zu fragen, ob er nicht die Förderung, die er in der Zeit, in dem halben Jahr oder so gekriegt hat, zurückzahlen soll. Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Das ist so noch so ein gesellschaftliches, glaube ich, Missverhältnis im Umgang mit Gründerinnen, Start-Upperinnen, aber Gründerinnen eben auch allgemein. Hast du irgendwo im Land Mecklenburg-Vorpommern etwas gefunden, was speziell Unterstützung für Frauen beim Gründen angeboten wird?
Ich weiß, dass es Frauen in die Wirtschaft gibt, in Rostock, diesen Verein, wo unter anderem Yvette Dense ja auch dabei ist. Mit denen habe ich auch schon mal Kontakt aufgenommen, ob man zusammen was machen kann. Dann gibt es, jetzt muss ich überlegen, von der Kati Wolfkram in Stralsund, das auf Frauenbildungsnetzwerk heißt das. Genau, das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt. Mhm.
Ich denke eben, dass gerade angesichts dieser Situation, die wir ganz am Anfang besprochen haben, dass es offensichtlich relativ viele Frauen, Rückkehrerinnen gibt, die dann hier einfach, weil es für sie die beste Entscheidung zu sein scheint, hier gründen und sich selbstständig machen, dass es durchaus eine Chance wäre, im Land diese Personengruppe vielleicht auch noch ein bisschen gezielter zu fördern und zu unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir sicherlich noch Ideen oder fällt uns sicherlich noch was ein, was man machen kann, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den Frauen einfach zu sagen, Mensch, wo braucht ihr denn Hilfe, ne?
Was sind so die Dinge, die ihr unter euch Frauen in eurem Netzwerk, vielleicht speziell was das Gründen angeht, was den Geschäftsbetrieb angeht, so zu besprechen habt? Gibt es da irgendwelche Dinge, die jetzt genderspezifisch irgendwo sind?
Da muss ich kurz überlegen. Vielleicht ist so grundlegend die Frage, jetzt mal ganz traditionell oder ganz weit zurückgedacht, aber hier und da, glaube ich, spürt man das noch, dass Frauen überhaupt grundsätzlich gründen. Vielleicht steckt da immer noch so ein bisschen so eine Unsicherheit drin. Können die das? Manchmal habe ich auch so den Eindruck, auch aus eigener Erfahrung zum Teil, dass man so sagt, ja, ich mache das jetzt so nach Gefühl und Männer strahlen zumindest immer aus, dass sie eine Strategie hätten. Frauen haben das, glaube ich, genauso, aber sie sagen es einfach nicht so. Und ich denke, das hat aber ganz viele Ursachen auch, dass ich war in der DDR klein, also ich kann das jetzt nicht hundertprozentig so wiedergeben, aber ich denke, dass es schon eine Rolle spielt, waren meine Eltern selbstständig oder nicht. Und ich kenne keine Zahlen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, dass es in den alten Bundesländern eher so war, dass es viel, viel mehr Selbstständigkeit gab und dadurch, dass auch den Kindern, den Töchtern, den Söhnen auch vorgelebt wurde. Und ich denke, dass auch hier da viele gar nicht so, die fangen wirklich bei Null an. Die haben jetzt, wenn heute jemand gründet, kann es durchaus sein, dass die Eltern auch sich nach der Wende selbstständig gemacht haben schon. Aber vor einigen Jahren, denke ich, war das noch nicht so. Und da fehlt einfach dieses Vorbild, vielleicht auch diese Hilfestellung aus der Familie, weil viele immer in Anstellung waren. Wie gesagt, ganz viele Gründe, ne? Also auch dieses Rollenbild, das Vorleben, Familiengeschichte, dass das durchaus eine Rolle spielt, warum Frauen vielleicht nicht so selbstbewusst gründen, ne?
Mhm. Naja, ich habe das Gefühl, du bist ja auch in der kreativen MV aktiv, dass gerade im Kreativbereich Künstlerinnen hat es so lange gegeben, selbstständige Künstlerin hat es so lange gegeben, soweit ich zurückdenken kann, also auch schon zu DDR-Zeiten. Und dass in dieser Szene, sag ich mal, das schon immer, zumindest in der ehemaligen DDR und dann auch in der Folge in den neuen Bundesländern, total normal war, dass Frauen, die Kunst studiert haben, dann eben in die Selbstständigkeit gegangen sind. Aber ich denke, in anderen Wirtschaftsbereichen und vor allen Dingen in der Industrie im weitesten Sinne gedacht, war es halt eben weniger üblich, obwohl mir eben, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, auch ganz viele, ich sag mal, Betriebschefinnen aus DDR-Zeiten einfallen, die auch nach der Wende dann eben die Betriebe teilweise übernommen haben und weitergeführt haben.
Aber das sind so meine Gedanken. Also ich denke, ob das in den alten Bundesländern doch von jeher schon wirtschaftlicher orientiert war. Allein das ganze System war ja ganz anders als bei uns. Und dass es daher auch so ein bisschen kommt, dass es vielleicht immer noch ein bisschen Zeit braucht, um Frauen da einfach auch in die Gründung zu bringen oder überhaupt hier mehr Leute in die Gründung zu bringen. Mhm. Vielleicht zum Teil egal, ob Männer oder Frauen. Mhm.
Das ist durchaus möglich. War das bei dir beim Studium irgendwo ein Thema?
Nein.
Du hast in
Stralsund, genau.
Okay. Weil ja eigentlich die Hochschule in Stralsund eine ganze Menge Aktivitäten unternimmt, um Gründungsgeist zu fördern. Also wir haben verschiedene Wettbewerbe, wo Studierende teilnehmen. Aber das sind dann wahrscheinlich eher aus den technischen Richtung.
Ja, ich hatte damals im BWL-Kurs auch schon Entrepreneurship. Also wir mussten auch ein Businessmodell entwickeln und Namen und was, also das volle Programm vom Logo über den kompletten Businessplan und das dann auch vorstellen beim Professor. Ja, also Thema war das auf jeden Fall auch, aber für mich nicht damals. Ich denke, das ist einfach auch dieser Hintergrund, wie ich gesagt habe. Diese ganzen Umstände in den Unternehmen, da tut sich sehr viel. Thema New Work, Thema Wertschätzung. Aber zu meiner Zeit, als ich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, die ersten Jahre, war das aus meiner Sicht noch nicht so. Ne? Da waren Mitarbeiter wirklich so, die muss man lenken und leiten. Und heutzutage ist es schon eher so, dass die Menschen eigenverantwortlich arbeiten wollen, entscheiden wollen und das auch können. Und immer mehr Menschen trauen sich das zu und immer mehr Menschen machen das auch sehr gut. Und das Homeoffice schreitet voran und das wird das auch zeigen, dass immer mehr Menschen eigenverantwortlich arbeiten können, Prioritäten setzen können. Und wenn man sie dann noch dafür wertschätzt, dann hat man schon eine ganze Menge geschafft.
Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer.mv. Wir werden unterstützt mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kalweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf unserem Portal www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Eine Bewertung oder Kommentierung dort würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt sie uns gern über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.